Wir begrüßen nämlich den Theodor von der CDU und den Nikolai von den Jungen Liberalen. Hallo.
Hallo.
Ja, hallo.
Hallo ihr zwei. Wir legen gleich mal los mit der ersten Frage. Ich würde sagen, da kannst du deine erste Frage gleich, Thomas, stellen, die du an alle stellst.
Okay, alles klar. Also die erste Frage ist, wen könntet ihr euch von der CDU, wen könntet ihr euch als nächsten Kanzlerkandidat, wen könntet ihr euch als nächsten Bundeskanzler vorstellen?
Ja, ich würde sagen, du fängst gerade mal an, Theodor, weil bei dir ist die Wahl wahrscheinlich recht offensichtlich.
Ja, naja, also so offensichtlich ist das alles noch gar nicht in Unionskreisen. Wir haben ja jetzt gewählt Armin Laschet zum Vorsitzenden der Partei. Und bei der Union ist das so, dass anschließend für die große K-Frage sich die Vorsitzenden der CDU und der CSU zusammentun und sich eben beraten, wer denn jetzt tatsächlich ins Rennen geschickt werden soll. Typischerweise ist das ein Vorsitzender der CDU oder der CSU. CSU kam auch jetzt schon zweimal vor, beispielsweise auch mit Stoiber. Manche werden sich noch daran erinnern, und Franz Josef Strauß. Aber möglich ist es auch, dass keiner der Vorsitzenden zum Kanzlerkandidaten vorgeschlagen wird. Da scheiden sich dann die Geister. Meine persönliche Präferenz liegt irgendwo zwischen Armin Laschet und Markus Söder. Ich halte beide für sehr tauglich. Noch haben sie, was die Kanzlerfrage angeht, nicht sonderlich viel Statements rausgebracht, weshalb es auch für mich aus der Union schwer ist, da die Schwerpunkte und die Ziele richtig einzuschätzen. Aber von dem, wie ich sie kenne, also von der Person her, fände ich beide erst einmal in Ordnung.
Und bei dir? Wie sieht es mit der FDP aus? Haben die überhaupt Aspirationen, irgendjemanden aufzustellen? Gibt es da sowas wie einen Kandidaten, Nikolai?
Naja, ich denke, für mich als Liberaler ist die Frage natürlich etwas komplexer. Also wir als Liberale, wir als FDP werden keinen Kanzler stellen, werden aber hoffentlich nach der Bundestagswahl in die Regierung gehen. Wir hoffen, eine Koalition eingehen zu wollen. Aber wir können da, denke ich mal, keine klare Aussage treffen. Ich denke nicht, dass Laschet oder Söder oder Robert Habeck oder Annalena Baerbock oder Olaf Scholz der perfekte Kanzler für die Liberalen ist. Das auf keinen Fall. Was ich sagen kann, ich halte Markus Söder für den schlechtesten Kandidaten von allen. Armin Laschet allerdings für einen sehr geeigneten. Wir sehen es in Nordrhein-Westfalen, da funktioniert Schwarz-Gelb meiner Meinung nach ganz gut. Wir sehen es aber auch zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, dass eine Ampel funktionieren kann. Auch Jamaika kann funktionieren. Also ich denke, für uns als Liberale ist es wichtig, dass wir mit einem klaren liberalen Profil in den Wahlkampf gehen, aber keine Koalitionsaussage treffen. Wir haben nicht die Aspiration, jetzt einen Kanzlerkandidaten zu stellen. Wir hoffen aber natürlich, eine Regierung möglichst liberal prägen zu können.
Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen, naja, vermessen, da jetzt von irgendwie den hohen Früchten zu sprechen. Theodor, was fällt dir dazu ein, wenn man sagt, ja, Markus Söder geht gar nicht und es sei der schlechteste? Also mir würden da jetzt spontan auch noch von den tatsächlich erstaunlicherweise auch sehr männlich geprägten beiden Parteien in der Führungsriege auch noch schlimmere Kandidaten einfallen. Warum nimmst du, Theodor, den Markus Söder denn mit rein von der CSU in deine möglichen Wunschkandidaten?
Ja, da muss man eben schauen, was die, also um die Politiker zu bewerten, um die Kandidaten zu bewerten, was sie bisher sonst so für Leistung gezeigt haben und aber auch, wie das aufgenommen wurde von der Bevölkerung. Und da kann man sehen, dass Markus Söder eine sehr große Popularität und Beliebtheit gewonnen hat innerhalb Bayerns und dass er auch gezeigt hat, dass er sich für ansonsten CSU-ferne Themen, insbesondere der Umweltpolitik, begeistern konnte und diese auch konsequent umsetzt. Also ich finde es schön, wenn Politiker da auch lernen können. Ja, wenn, und auch wenn die CDU da lernt bei umweltpolitischen Fragen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich würde auch sagen, dass das ein möglicherweise vernachlässigtes Thema war in den vergangenen Jahrzehnten. Aber diese Offenheit, da auch eine Kehrtwende innerhalb der Partei reinzubringen, die sehe ich bei Markus Söder. Dementsprechend muss ich ihm das zugute halten. Und ansonsten halte ich ihn tatsächlich auch für einen intelligenten und auch sehr ja, sympathischen Mann. Also der ist ziemlich lustig, das unterschätzen viele da, wenn man sich da näher mit ihm
beschäftigt. Gibt es für euch einen Punkt in der Politik, den man dringend ändern müsste oder den man ändern müsste?
Ja, vielleicht kann ich da mal anfangen. Für mich ist es die Bildungspolitik. Wir sehen es in der Corona-Krise. Für mich wirkt die Corona-Krise eigentlich nur als Katalysator bei einer ganz allgemeinen Bildungskrise. Wir sehen es ja bei ganz vielen verschiedenen Themen. Sagen wir mal die mangelhafte Digitalisierung, wo wir seit Jahren zurückliegen, oder die fehlenden Aufstiegschancen. Das ist immer noch so in Deutschland, was der Hintergrund, der soziale Hintergrund, das Geschlecht, aber auch die Herkunft darüber entscheidet, was für einen Weg man im Leben gehen kann. Es geht auch um einen Bildungsföderalismus, der mittlerweile in der Krise ist. Das muss man so deutlich sagen. Es gibt keine klaren Kompetenzzuschreibungen mehr. Und das sind all die Themen, an denen wir arbeiten müssen. Und ich denke, die aktuelle Corona-Krise führt uns das einmal mehr vor Augen.
Ja, dann wäre für mich natürlich der spannende Punkt, da sich viele Jugendliche und junge Menschen für ihre Zukunft eigentlich auch sehr interessieren. Wie sieht's denn aus mit der CDU und dem Klima? Und dann direkt danach würde ich auch mal gerne noch mal ein bisschen was über diese ultimative Lösung, die FDP meistens vorschlägt, von Technologie und wir werden alle dadurch grüner und länger den Planeten erhalten können. Also erstmal gern an dich, Theodor, wie kann man die CDU wählen eigentlich, wenn man nach NRW guckt, wo Tagebauten, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr gebraucht werden, weitergeführt werden? Wenn man zu anderen Bereichen guckt, in denen ja, Pipelines in Mitregierungsverantwortung errichtet werden, die nicht nur außenpolitische Probleme aufrichten, sondern auch gleichzeitig irgendwie eine Brückentechnologie schaffen, die laut DIW gar keine Brückentechnologie sein soll, wie das Erdgas. Also warum sollte ich jetzt als junger Mensch die CDU trotzdem wählen, obwohl die in der Klimafrage eigentlich so ein bisschen gegen die Wissenschaft momentan agieren?
Ja, gegen die Wissenschaft agieren, das ist so ein Schlagwort, das hört man immer wieder. Ich bin kein Fan davon, denn die Wissenschaft besteht nicht nur aus einer Disziplin, sondern aus ganz, ganz vielen Disziplinen. Und zur Wissenschaft gehört eben nicht nur die Klimaforschung, sondern es gehört auch die Ökonomie dazu, die Soziologie, die Psychologie, die Politologie. Das heißt, die Wissenschaft setzt sich zusammen aus ganz, ganz vielen Einblicken. Und Zweck der Wissenschaft ist es erst einmal, die Wahrheit, die Erkenntnis aufzuzeigen. Und wie man mit diesen Erkenntnissen dann umgeht, das ist eine Frage der Politik. Und da ist es auch nicht die Aufgabe der Wissenschaft, Politik zu machen, weswegen ich da auch mit dem Totschlagargument, die Wissenschaft sagt, da halte ich gar nicht viel von. Also ich bin selber in der Wissenschaft tätig und ich würde mir nie erlauben, aufgrund meiner im Spektrum sehr begrenzten Einsichtsfähigkeiten da eine Lösung herauszuposaunen, die für alle allgemein verbindlich sein sollten. Das erstmal vorab. Und wie kann man die CDU wählen? Nun, die CDU hat den Vorteil, dass sie gerade versucht, die unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubringen, die unterschiedlichen Interessen. Denn selbstverständlich ist Klimaschutz und auch möglichst schneller und effektiver Schutz des Klimas und das Aufhalten der Erwärmung eine wichtige Aufgabe und ein wichtiges Interesse. Aber es gibt auch andere Interessen, bei denen man, je nachdem, wie man den Klimaschutz umsetzen möchte, die dagegen stehen könnten oder jedenfalls dort in Konkurrenz stehen. Und das ist in allererster Linie auch oft die Wirtschaft, leider. Und da muss man auch feststellen, dass die Wirtschaft, also darunter fallen dann eben auch Arbeitsplätze, darunter fallen dann eben auch Existenzen. Und hier haben wir dann die Frage, inwiefern wir das Individualinteresse des Arbeitnehmers oder auch des Arbeitgebers in ein ausgewogenes Verhältnis mit dem allgemein auch nicht zu unterschätzenden Interesse des Klimaschutzes stellen. Und Klimaschutz wird auch nur gelingen, wenn wir alle wirklich mitnehmen. Wir können nicht einfach von oben sagen, so, also wir müssen jetzt hier diesen Maximalforderungen nachgehen. Wenn die Leute nicht mitgenommen werden, wenn sie selber nicht davon überzeugt werden, dann wird auch Klimaschutz nicht funktionieren. Und deswegen ist es viel schöner, Klimapolitik zu betreiben, die tatsächlich auch umsetzbar ist, als schöne Forderungen in den Raum zu posaunen und am Ende wird dabei nichts herauskommen, weil niemand davon überzeugt.
Naja gut, das ist natürlich eine Ansicht der ganzen Sache, aber trotzdem muss man halt auch sagen, dass die Bilanz der Bundesregierung, die jetzt seit gefühlt meinem ganzen Leben lang nur die CDU auch tatsächlich immer tonangebend war, zwar viele Worte gehalten oder viele Worte gesagt wurden, aber dann auch viele Dinge passiert sind, die problematische Technologien in den Vordergrund gebracht haben und auch irgendwie so ein bisschen beschwichtigend den Strukturwandel immer als Vorschub genommen haben. Das muss man irgendwie vielleicht zur Einordnung dazu auch nochmal dazu sagen, vielleicht auch noch dazu, dass obwohl es natürlich klar das für alle tragbar sein muss. Menschen sterben an der Klimakrise momentan. Wir haben unglaubliche Dürreperioden und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Kritik, die gegen die CDU aufgebracht wird, dass sie nicht besonders schnell sind, in Dinge zu transformieren, ja doch sehr angebracht scheint. Jetzt frage ich mich, wir haben hier gerade einen von den Supertransformierern, die momentan noch im Bundestag sitzen, von den jungen Liberalen da sitzen. Wie sieht's denn aus? Welche technologischen Fortschritte und Änderungen in der politischen Gesetzgebung muss es denn geben, laut den Liberalen, damit wir es schaffen, die Klimakrise irgendwie in den Griff zu bekommen? Nikolai?
Ja, ich glaube, da gibt es einen ganz zentralen Punkt. Wenn wir es schaffen wollen, unsere Wirtschaft zu dekarbonisieren, ich glaube, dafür sagt die Bundesregierung, dafür sagt aber auch die EU sehr, weil wir brauchen einen Emissionshandel. Wir brauchen einen Emissionshandel, der einen CO2-Deckel festsetzt und somit begrenzt, wie viel CO2 wir bis 2040, bis 2050 noch ausstoßen wollen. Und es gibt diesen Emissionshandel bereits in der EU, aber er muss sektorenübergreifend aufgebaut werden. Also können wir durch einen CO2-Preis festlegen, dass bis 2050 eben nur noch so und so viel CO2 emittiert wird.
Also und der muss höher werden, oder wie?
Nein, es braucht überhaupt erstmal einen Emissionshandel, der über alle Sektoren geht. Das haben wir bislang leider noch nicht.
Okay, also aber den CO2-Preis, soweit ich weiß, der soll ja kommen, oder der ist schon da?
Genau.
Und hier müssen... Den müsste man irgendwie erhöhen oder wäre das dann auch wieder nicht gut?
Doch, also ich denke, der Preis wird steigen, aber eben nur, wenn wir die Menge begrenzen. Bislang ist es nämlich so, dass die Menge in dem deutschen CO2-Preis, der jetzt eingeführt wurde, noch nicht begrenzt ist. Es ist aber zentral, dass wir diese Menge begrenzen können und so gesehen setzen wir dann schon fest, dass wir bis 2040 garantiert unsere Ziele erreichen.
Okay, und jetzt habe ich vorhin ziemlich viele Anschuldigungen an die CDU verlautbart. Theodor, willst du dazu noch was sagen, weil ich ja gesagt habe, dass der Übergang zu neuen Technologien, neuen Strukturen, was Wirtschaft und Bildung und auch dann eben dann Klima und alles angeht und auch die tatsächlich soziale und gerechte Klima Bewegungen sozusagen und auch die Veränderungen gar nicht so einfach sind und ich da der CDU vorgeworfen habe, dass sie das gar nicht hinkriegen. Was würdest du da sagen nochmal?
Also es gibt einige Dinge, die ich schon im Laufe der Sendung gehört habe, auf die ich kurz gern eingehen würde. Also es fängt schon mit der männlich geprägten Führungsriege an. Schaut man sich das Bundeskabinett an, haben wir 7 CDU-Mitglieder, davon sind 4 Frauen. Wenn ich mich da nicht verrechnet habe, ist das eine ganz gute Bilanz. Dann zur Erfolglosigkeit in der Klimapolitik. Ich Ich nehme es zur Kenntnis, dass die CDU da hätte stärker anziehen müssen am Anfang, aber diese ganzen Mittel, zum Beispiel der Zertifikathandel oder europaweite, die CO2-Preise, das sind alles Ergebnisse einer CDU-geführten Regierung. Also hier fangen dann andere Parteien an, die Ideen der CDU zu nehmen und wollen sie dann selber noch verbessern. Ohne diese CDU hätte es diese Ideen gar nicht gegeben. Und wir hatten auch im Jahr 2019 einen Rückgang des CO2-Ausstoßes um mehr als 50 Millionen Tonnen. Das ist ein Rekordtief. Also da passiert schon etwas. Und zu sagen, da passiert nicht genug, na, das kann man von der Opposition aus immer sagen. Ja, von außen lässt sich natürlich immer gerne reinrufen. Und auch die Schulpolitik Digitalisierung wurde jetzt auch im Zusammenhang mit der Klimaschutzpolitik angesprochen. Der Digitalpakt 2018, das war auch Ergebnis einer CDU-geführten Regierung. Diesen Digitalpakt der CDU-geführten Bundesregierung hätten wir heute enorme Probleme, auch nur ansatzweise diese Digitalisierung in Zeiten der Corona-Pandemie durchzuführen. Man kann sagen, das ist nicht genug.
Ja, aber hatte ich nicht vor. Grundsätzlich ging es darum, auch tatsächlich zu sagen, dass diese Ideen, das ist ja in der Politik immer so, wer hat es angefangen, wer hat es nicht angefangen, da gehören ja jetzt bei so einer Koalition immer zwei dazu. Und da, das wollte ich einfach nur nochmal in den Mittelpunkt stellen, dass man da auch irgendwie nicht nur immer von CDU geführt spricht, sondern auch, noch ein Thema, das ich auf jeden Fall unbedingt unterbringen wollte, weil wir kommen so langsam zum Ende unserer wunderschönen Sendung Freistunde FM auf der 102,3 MHz oder bei rdl.de im Stream. Ihr hört die Freistunde, genau, und deswegen frage ich auch gleich mal zu einem Thema, das wir nicht so oft hier haben. Wie sieht's denn aus? Was sagt ihr zwei Konservative dazu, dass momentan Leute aus Ländern, in denen Muslime verfolgt und Minderheiten verfolgt werden, in Bosnien vor den EU-Außengrenzen sitzen und die geregelte Wir-schaffen-das-Politik der Kanzlerin nicht so ganz umgesetzt wurde in den jetzt bald 16 Jahren Bundesregierung? Also da gerne mal, Theodor, du auch gern wieder zuerst.
Ich habe jetzt die Frage nicht genau verstanden.
Also wie stehst du dazu, dass wir jetzt weiterhin, wenn wir eine CDU-Kanzlerin oder einen, in dem Fall jetzt Kanzler hätten, die Umstände, dass an der EU-Außengrenze problematische Pushbacks und gleichzeitig eine unkoordinierte Einwanderungspolitik weiterhin geführt wird, vor uns sehen? Also zum Thema Migration, was muss da besser laufen, wenn es nochmal einen CDU-Kanzler gibt?
Ja, also wie die Frage schon impliziert, es behandelt das Thema EU-Außengrenze. Damit haben wir ein europapolitisches Phänomen. Und europapolitische Phänomene müssen auch europapolitisch gelöst werden. Und hier hat Deutschland das Privileg, eine mächtige Stimme zu haben innerhalb der EU. Und auf Deutschland wird auch in gewisser Weise gehört. Also wir haben eine Vorbildfunktion und wir haben auch eine Vermittlungsfunktion. Und wir schauen auf die Europäische Union, auf die Akteure und stellen fest, dass es da auch Vermittlungsbedarf gibt, insbesondere jetzt zwischen, ich nenne sie jetzt mal Problemkinder, wie beispielsweise Ungarn. Und auch, es können auch weitere, in Anführungsstrichen, Problemkinder dazukommen. Das geht nach einem Regierungswechsel sofort. Und hier sehe ich den neuen Kanzler oder die neue Kanzlerin in der Aufgabe, diese Vermittlungsfunktion wahrzunehmen, die Identität als Europäische Union zu festigen und auch in gewisser Weise, soweit wir es können, zu delegieren und zu sagen, wir müssen das jetzt so machen, wir müssen Verantwortung übernehmen und auch Solidarität zeigen. Also der Solidaritätsgedanke, den sehe ich tatsächlich auch in Gefahr, insbesondere durch den rechtspopulistischen Aufschwung in verschiedenen, auch Nachbarländern.
Okay, und wenn man jetzt, also die FDP im Bundestag sitzt ja direkt neben der AfD, und wenn man jetzt da nach links guckt, was wäre da denn ein angemessener Diskurs, um über diese Migrationskrise, die ja noch andauert und die viele Menschen betrifft, im näheren Umfeld von Studierenden, von jungen Menschen und auch junge Menschen selbst, die zum Beispiel horrende Studiengebühren zahlen müssen, weil sie anscheinend die sind, die in Deutschland das Universitätswesen finanzieren sollen. Also was kann man da als Liberaler den Leuten als Entlastung sozusagen schon mal versprechen, jungen Menschen, die hierher kommen und nicht vielleicht biodeutsche Familien haben und nicht aus dem typischen Allmann-Hintergrund kommen, was kann man denen sagen, was wird besser, wenn die FDP Regierungsbeteiligung haben sollte?
Ja, also ich glaube, du sprichst schon hier einen ganz wichtigen Punkt an. Wir als Liberale wollen natürlich das Aufstieg, das soziale Aufstieg, dass man das Beste aus seinem Leben machen kann, nicht davon abhängt, wo man herkommt. Dass das nicht davon abhängt, wie reich die eigenen Eltern sind. Dass es nicht davon abhängt, was für eine Nationalität man hat, was für eine Hautfarbe, was für ein Geschlecht. Und da wollen wir zum Beispiel, um das Thema Studien anzusprechen oder auch Bildung, beim Thema Studien wollen wir zum Beispiel ein viel besseres BAföG-System. Wir wollen ein BAföG-System, was jedem die Möglichkeit gibt, das zu studieren, was er möchte. Oder
aber da muss ich kurz unterbrechen, weil euer Parteivorsitzender und natürlich auch in gewisser Weise Aushängeschild der Partei, Christian Lindner, vertritt ja auch in Gesprächen mit Jugendlichen und jungen Menschen oft die Haltung, dass jemand für das Studium bezahlen muss. Und gerade beim Thema Studium fällt mir jetzt die Studiengebühren für ausländische Studierende, also für Nicht-EU-Mitglieder ein. Und da denke ich mir, wo fängt denn da die Bildungsgerechtigkeit an, wenn die FDP da schon eine Grenze zieht? Das wäre für mich spannend zu wissen.
Um darauf einzugehen, die trifft natürlich nicht auf Migranten zu. Die trifft natürlich nicht auf Menschen zu, die hier nach Deutschland geflüchtet sind. Auf die würde diese Studiengebühr nicht zutreffen. Aber ich stimme Ihnen so weit zu, dass auch Personen, die aus dem Ausland hierher kommen, in Deutschland zu studieren, ihre Studiengebühren zum Beispiel danach zahlen sollten. Also ich denke, man kann das nicht mit Migration verknüpfen. Aber es ist natürlich schon so, dass wir auch bei Menschen,
Migration ist ja der Fakt, dass ein Mensch von dem einen Land in das andere reist, aus welchem Grund auch immer. Flucht wäre dann der Begriff, der problematisch wäre. Also Geflüchtete schließt du klar aus, die bezahlen natürlich nicht, das ist richtig. Aber Leute, die zum Beispiel jetzt aus Staaten wie Indien kommen, in denen zum Beispiel der Klimawandel oder zum Beispiel muslimische Verfolgung von pakistanischen Minderheiten oder anderen Minderheiten so entstehen, das sind ja auch Leute, die ganz normal migrieren und die haben ja trotzdem Schwierigkeiten, diese Studiengebühren zu bezahlen, zum Beispiel Leute aus Algerien oder aus den Maghreb-Staaten. Wie kann man das irgendwie vertreten als Liberaler, der gleichzeitig behauptet, Aufstiegschancen, egal welcher Couleur, sind gegeben und sollten gegeben sein?
Wir möchten ja keine Studiengebühren für Personen aus sozial schwachen Haushalten oder von Personen, die sich Studiengebühren schlechtweg nicht leisten können. Und in dem Fall haben Sie ja Gründe genannt, zum Beispiel eine Verfolgung, die es rechtfertigt, keine Studiengebühren zu zahlen oder nicht Studiengebühren, die sonst Menschen aus reichen Haushalten zahlen sollten.
Okay, dann wäre ich, glaube ich, soweit durch mit den Fragen. Ich danke euch beiden. Euch hört man ja nicht so oft bei Radio Dreieckland. Normalerweise die anderen Parteien. Wart ihr ein bisschen überrascht, dass wir euch gefragt haben?
Also ich fange mal an. Also die Themenauswahl war natürlich linkspolitisch geprägt. Das hat jetzt nicht für Überraschung gesorgt. Ja, ist gut. Aber jetzt auch kein Tadel, weil das ja auch wichtige Themen sind, die auch wir als aus dem liberalen oder konservativen Lager behandeln müssen. Ansonsten bin ich auch sehr froh und auch positiv überrascht gewesen, dass sie uns überhaupt hier an die Strippe ranholt. Da bin ich sehr, sehr, gehe ich mit einem sehr guten Gefühl weg.
Ja, und das ist der Vorteil vom Jugendradio, das könnt ihr dann auch gleich mal in die Mutter- und Vaterpartei reintragen, dass wir euch natürlich auch mal fragen, wenn es unbedingt sein muss.
Ja. Jo, da würde ich mich auf alle Fälle anschließen. Ich freue mich natürlich auch, dass wir beide hier teilnehmen durften. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich gegenseitig ernst nimmt, dass man Diskurs auch mit verschiedenen politischen Ausrichtungen führt. Und da ist doch in diesem Sinne sehr gut, wenn wir so ein Gespräch führen.
Am Ende geht es darum, wir leben in der parlamentarischen Demokratie momentan und egal, was man sein Leben lang tut, auf dieser Ebene, die dann mit Wahlen bestimmt wird und Bundeskanzlern, muss man eben auch reden mit allen. Wir danken euch und wünschen euch noch einen schönen Tag.
Jo, ja, einen schönen Tag. Tschüss. Ciao, ciao.